Off-Market-Immobiliendeals finden durch Kaltakquise, durch Klinkenputzen, heißt, ich klingel an der Tür oder ich rufe kalt bei irgendeiner Person an und versuche sie davon zu überzeugen, mir die Immobilie zu verkaufen und das natürlich möglichst unter Marktwert. Es ist tatsächlich ein Vorgehen, das man tun kann. Der Rudi hat es ausprobiert in vielen verschiedenen Dimensionen. Wir sprechen jetzt mit Rudi. Wie fandest du das Gespräch, Stefan?
Super, super spannend, weil ich meine, es drängt sich ja die Frage, was zum Teufel sage ich in dem Moment, wo die Tür aufgeht oder jemand ans Telefon geht? Rudi hat uns verraten, was genau man sagt und auch wie man mit den folgenden Herausforderungen umgeht, mit Kaufpreisfindung und so weiter. Und wir haben uns weit außerhalb meiner persönlichen Komfortzone bewegt mit den Dingen, die man dann alle noch so tun kann und teilweise auch tun muss, um erfolgreich zu sein. Aber so kommt man dann eben an Immobilien ran, an Schnäppchen ran, die nicht auf dem Markt sind. Und ich meine, darum geht es am Ende. Super spannendes Gespräch.
Ja, also wer auch ein paar verrückte Ideen haben will, verrückte Wege probieren will, wie man auf Markt an Immobilien rankommt, der muss sich das jetzt anhören. Zum Schluss stehen wir mit dem Glücksrad in der Einkaufspassage
und versuchen
Immobilien zu kaufen. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Off-Market-Immobilien finden, und zwar in Form von Klinkenputzen, Kaltakquise, also einfach mal wo anrufen und viele Möglichkeiten mehr, die es vielleicht noch gibt, wollen wir diskutieren mit dir, Rudi. Hallo, Rudi.
Hallo nochmal.
Ja, wir freuen uns mit dir, dem Akquise-Profi, mal sprechen zu können. Du hast viele Dinge schon ausprobiert. Du hast vor allem sehr viel richtiges Klinkenputzen in deinem Leben gemacht. Das haben wir in dem Interview mit dir schon besprochen hier auf dem Kanal. In deinen 20ern war das, ne? Da hast du Telekom-Verträge an der Tür verkauft.
Telekommunikationsverträge,
also genau, weg von der Telekom eigentlich, genau. Zu Ferngespräche günstiger, ne? Und jetzt lass uns sprechen über Immobilien Off-Market. Wir haben auch dazu schon ein Video gemacht. Was meinen wir mit Off-Market im Bereich Zielgruppen besitzen, speziell die Zielgruppe Makler? Das ist jetzt nicht Thema, sondern Thema ist jetzt Off-Market Immobilien finden, also die noch nicht auf dem Markt gehandelt werden, indem man selber im Prinzip irgendwie an den Eigentümer rantritt und den davon überzeugt, seine Immobilie zu verkaufen und das natürlich möglichst unter Marktwert.
Genau.
Wie macht man das?
Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, auf sich aufmerksam zu machen und an die Menschen ranzukommen, die heute noch keinen Berater haben. Makler ist ein Berater, ja. Der Hausverwalter ist vielleicht ein Berater, der Rechtsanwalt ist ein Berater. Jeder, der irgendwo mit diesen Menschen zu tun hat und dann die Objekte auf den Markt bringt, das sind diese Berater, das sind die Vermittler. Doch bevor es dazu kommt, fängt ja irgendwann mal die Idee ja zu wachsen bei dem Verkäufer. Will ich jetzt noch die Immobilie halten? Habe ich jetzt noch Lust drauf? Ich bin vielleicht schon 70, 80 Jahre und das wird alles schon zu viel. Ich habe noch Häuser, aber das eine möchte ich jetzt verkaufen. Es wäre doch schön, wenn man an diesen Menschen genau in diesem Augenblick herantreten kann, wo er anfängt, sich diese Gedanken zu machen. Ja? Hier war es auch so, dass der Olli mich da ziemlich angefixt hat, in die Richtung zu gehen, dass man Menschen akquiriert, dass man Menschen anspricht, auch wieder in einer großen Masse, um unten ein Ergebnis zu erzielen, mit dem man Geld verdienen kann und arbeiten kann. Du kannst also die Postkarten nutzen, du kannst Anschreiben nutzen, du kannst deine Schilder einsetzen. Ich bin aber eben aus meinem ersten Leben eben ein Typ, der gerne die persönliche Ansprache macht. Wie ihr gerade gesagt habt, ich bin früher von Tür zu Tür gegangen, habe Menschen, wildfremde Menschen ohne Terminvereinbarung, ohne Ankündigung angesprochen. Später habe ich Menschen, wildfremde Menschen ohne Ankündigung angerufen mit meinen Produkten. Und das habe ich jetzt versucht auf mein neues Leben, Immobilienleben zu übertragen und habe versucht herauszufinden, kann ich damit auch erfolgreich sein. Ja. Wir sind 2017, 2018 sind wir da auch rausgegangen an die Tür, ja, sind von Tür zu Tür gegangen. Und da muss man unterscheiden, gehen wir an die Tür eines Einfamilienhauses. Dort ist ja die Eigentümerquote deutlich höher als in einem Mietshaus. Das heißt, da machen wir ganz normal unseren Pitch. Kennen Sie jemanden, der ein Einfamilienhaus hier verkaufen möchte in der Gegend? Wir suchen noch ein Haus. Man kann es offen lassen, für welchen Zweck man sucht. Man kann aber auch damit spielen, dass man es womöglich irgendwo für sich haben möchte. Da muss man gucken, wie man damit klarkommt, dass es keine absolute Lügengeschichte wird. Dann
lass uns doch direkt Beispiel machen. Ja. Also du klingelst jetzt, ich mache dir die Tür auf, einfach mal was sagst du?
Jetzt bist du schon wieder in Live.
Selbstverständlich.
Ja gut, das ist recht einfach. Also ja, schönen guten Tag, ich bin hier gerade vorbeigefahren, die Gegend gefällt mir und wir suchen gerade auch noch ein Reihenhaus, welches wir kaufen könnten, renovieren könnten. Kennen Sie vielleicht jemanden, der ein Haus hier in der Gegend verkaufen möchte? Und man kann das in diesem Gespräch noch ein bisschen weiterführen, wenn er sagt, er denkt erstmal überhaupt nicht an sich, ja, prüft gerade im Kopf, wen kennt er, der womöglich was zu verkaufen hätte. Wenn er nicht selbst auf die Idee kommt, dann fragt man nochmal gezielt. Und Sie haben ja auch noch, das gefällt Ihnen auch noch hier, Sie planen keine Veränderungen. Und dann hast du das nochmal abgecheckt, ja. Wichtig ist wieder natürlich die allerersten Sekunden, die müssen passen. Da muss Lächeln da sein, da muss Begeisterung da sein, muss Blickkontakt da sein, da muss das Eis schmelzen. Es kann dir aber auch passieren, dass derjenige gesagt, dass er gar nichts sagt, dass er gleich die Tür zuschmeißt, dass gibt's er das? Dich beschimpft. Natürlich gibt es das. Das gibt es immer wieder. Das gibt in jeder Ansprache von Leuten, die einfach in diesem Moment keinen Bock haben oder auf dich auch keinen Bock haben. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du der Top-Verkäufer sein, der sympathischste Mensch auf dieser Erde. Und trotzdem kommst du einfach da nicht an bei der Person. Das ist ein Nasengeschäft. Verkauf und Vertrieb ist immer Nasengeschäft und Einkauf und Akquise ist auch Nasengeschäft. Ja. Deswegen muss man das immer in einer großen Menge betrachten, in einer großen Menge von Ansprachen. Egal, was du im Gepäck hast, was für ein Produkt du hast, hast du immer meistens Absagen, nette und weniger nette Neins. Du hast immer eine ganz kleine Quote von Zusagen, von Potenzialen, die du dann auch erst bekommst, wenn du bereit bist, die große Menge anzugehen.
So, ist immer nur mal ein Gefühl. Also jetzt gehst du hin, führst so ein Gespräch. Bei einem Nein ist das Gespräch wahrscheinlich noch entsprechend deutlich kürzer, weil am Ende musst du ja nur Nein sagen. Aber wie viele solche Gespräche führst du, um dann einmal ernsthaft über einen, also nicht, dass er zustande kommt, aber um ernsthaft in Richtung einer Verkaufsabsicht zu kommen?
Ich würde das jetzt mal als Gesamtstatistik aus allen Aktivitäten mal versuchen auszurechnen. Ich würde sagen, das sind so 50 Kontakte, wo du dann einen potenziellen Verkäufer hast, mit dem du weiter darüber sprechen kannst. Das heißt noch nicht, dass er morgen mit dir zum Notar geht oder dass er auch morgen verkaufen wird. Das ist ja ein Prozess, der dann natürlich nochmal viel länger dauert. Wenn du on-market unterwegs bist oder wenn du über einen Vermittler, über einen Zielgruppenbesitzer gehst, dann hast du meistens einen Verkäufer, der ist schon bereit. Da ist schon die Verkaufsentscheidung getroffen worden. Da sind auch schon die Unterlagen aufbereitet worden. Da hat man sich schon Gedanken gemacht über den Preis. Mhm. Und hoffentlich hat der Zielgruppenbesitzer auch den Preis schon attraktiv anverhandelt, ja. Wenn du direkt an diese Leute rangehst, dann musst du genau diese Arbeit übernehmen. Das heißt, du musst den Verkäufer, den Eigentümer, ihm musst du die Zeit geben, dass dieser Gedanke noch weiter zu Ende reift, dass er verkaufen möchte. Du bist dann dafür verantwortlich, dass du den Preis so hinverhandelst, dass du mit diesem Preis was anfangen kannst, entweder selbst als Investor oder eben als Makler. Du musst dafür sorgen, dass die Unterlagen besorgt werden, dass die reinkommen. Und du musst auch dann selbst dafür sorgen, dass der Verkäufer freiwillig zum Notar geht, wo du eben mit einem Vermittler immer einen Unterstützer hast, der auch nochmal als neutrale Person auf den Verkäufer einreden kann, wenn Zweifel bei ihm aufkommen oder wenn er vielleicht nochmal seine Entscheidung überdenkt oder wie auch immer. Das musst du alles alleine machen.
Gehst du dann an so einem Tag, also jetzt, wenn du wirklich auf der Straße unterwegs bist, läufst du einfach die Straße entlang, Tür zu Tür, ein Haus nach dem anderen, bis du am Ende der Straße angekommen bist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, nur ganz wichtig, wir haben es in den Jahren 2017, 2018 getestet, haben dann aber dem gegenübergestellt Callcenter-Aktivitäten, also ja, Telefonmarketing, und haben dort einfach eine größere Effizienz für uns gesehen und haben uns dann erstmal darauf, konzentriert.
Also
ja,
Telefonbuch.
Telefonbuch oder auch anderweitige Quellen gibt es auch. Insofern hat das bei uns eine größere Bedeutung und auch ist mehr tägliches Geschäft. Und diese echte Haustürakquise haben wir für uns ausgiebig getestet und wissen, dass wir das in Kürze massiv angehen werden, wenn wir, jetzt sage ich mal ganz doof, wenn wir alles abtelefoniert haben, ja, wenn wir merken, das ganze Geschäft, welches aufgrund von Telefonakquise irgendwo schon abebbt, dass wir dann nochmal eben noch ein ganz anderes Potenzial nochmal erreichen können durch diese direkte Haustürakquise.
Die Telefonakquise, wenn ich jetzt einfach irgendjemand im Telefonbuch anrufe, erkenne ich ja noch nicht mal die Immobilie. Das ist ja was anderes, wenn ich da klingel. Oder?
Doch, also du kennst auch die Immobilie.
Okay. Woher kennst du die Immobilie zur Telefonnummer?
Kennst
sie
zumindest, du kennst die, du hast die Adresse.
Google Maps oder Street View oder was auch immer.
Oder Atlas von Immobilien Scout.
Ja.
Ja. Kannst du auch die Adresse eingeben, dann siehst du schon mal, was das für ein Haus ist, wie viele Einheiten es hat. Dann hast du Google Maps.
Steht die Adresse im Telefonbuch?
Die steht Telefonbuch, natürlich.
Ja, ja klar, klassisch sind. Telefonbuch. Ist ein genau. Vorname, ja. Nachname, Adresse, damit du die richtige Person für, weil der Max Müller das 10-mal oder 100-mal.
So, aber jetzt mal ganz kurz, weil wir haben gerade über das Einfamilienhaus gesprochen, wo wir den Eigentümer eher antreffen. Ja. Ne? Wie sieht es aus bei Mehrfamilienhäusern? Ja. Bei Mehrfamilienhäusern hast du natürlich erwartungsgemäß mehr Mieter. Das heißt, du brauchst die Mieter, um an die Informationen über den Eigentümer zu
kommen. Wie machst du das?
Ja? Ganz einfach Mieter fragen. Ich suche hier im Haus eine Immobilie oder eine Wohnung, ja. Erfahrungsgemäß haben die Eigentümer unter sich da mehr Informationen und versuche so an die Daten des Eigentümers zu kommen. Ne?
Ich habe das einmal getestet. Witzigerweise hatte ich dann einen Treffer schon. Der hat leider nicht zum Kauf am Ende geführt, aber das war dann, ich hab gesagt, ich würde gerne von dem Haus, es war offensichtlich recht runtergekommen, in der besten Lage in München, und habe dann gesagt, ich hätte gerne die, wer ist denn der Besitzer, habe ich gefragt nach dem Klingeln, weil ich würde gerne ein Video von dem Haus machen, für hier Immocation und so, bräuchte den Namen und habe auch tatsächlich ein Video gemacht, habe also den Namen bekommen, habe dann der Dame auch Kontakt gehabt und ganz am Ende kam es nicht zustande, weil es ist noch ein anderer Käufer aufgetreten, der einfach aufgetaucht, der einfach mehr bezahlt hat. Was ich mich gefragt habe in dem Prozess, was ich sehr, sehr schwierig, was relativ gut geklappt hat, glaube ich, aber sehr schwierig fand, wie man die Preisvorstellung des Verkäufers dann herleitet, so dass das nachher ein attraktiver Preis ist. Man ja aber nicht einfach, also die Leute sind ja nicht doof, ne? Ich kann ja aber sagen, in München für einen halben Preis, sondern ich muss ja irgendwie eine Preisvorstellung gemeinsam erzeugen, die dann für mich noch attraktiv ist und aber der Verkäufer auch für sich bereit ist zu akzeptieren. Wie machst du das?
Ja, die erste Frage ist, hat der Verkäufer, der potenzielle Verkäufer, oftmals sind sie gar nicht so weit, ne?
Ja,
hat der überhaupt eine mehr oder weniger klare Kaufpreisvorstellung, ja?
Lass mal sagen, nein, er hat keine.
Nee. Er hat keine?
Er hat keine.
Hat dann, er in dem Fall die Dame nicht.
Genau, dann kann ich meine Kalkulation aufbauen. Ja? Dann kann ich dem Verkäufer erklären, was ich jetzt mit dieser Immobilie machen würde. Da muss ich einfach einen Plan haben oder vielleicht sogar auch zwei Pläne, zwei Strategien, die ich fahren würde mit der Immobilie, und erkläre einfach, was ich an Gesamtinvestitionskosten aufbringen muss und was ich am Ende mit diesem Objekt machen würde und wo jetzt mein Gewinn wäre und wieder rückwärts gerechnet. Das ist meine Kaufpreisvorstellung, die ich bereit wäre, hier zu bezahlen.
Also machst du transparent, wie viel Geld du verdienst am Ende?
Bitte?
Machst du transparent, wie viel Geld du
am Ende? Nein, das mache ich nicht. Aber so muss ich das für mich rechnen.
Für dich, ja klar.
Genau. Und dann ergibt sich da für mich irgendwo der maximale Wert der Immobilie. Ja? Also es ist immer schwierig, wenn er sagt, er hat gar keine, dann versucht man vielleicht ein bisschen anzunähern, von bis Fragen stellen, ja. Denken Sie da eher an 500.000 Euro oder denken Sie eher an eine Million?
Darf ich noch zwischenfragen? Lass uns mal sagen, das ist ein Haus. Du glaubst, der Wert beträgt eine Viertelmillion. Also du würdest 250.000 Euro bezahlen und der hat keine Ahnung. Wie gehst du da jetzt ran, dass da in diesem... Also,
wenn der Wert 250 ist, würde der Rudi ja nicht 250 bezahlen.
Nein, dir ist es 250 wert, so meine ich. Du wärst bereit, 250 zu bezahlen. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist der Marktwert, wenn er jetzt irgendeinen Makler fragen würde, würde der vielleicht sagen, da kann man wahrscheinlich auch 300 für kriegen. So. Was machst du? Also, was für eine Frage stellst du? Sagst du jetzt, stellen Sie sich da eher also stellen Sie sich jetzt eher 100 oder eher 200 vor, ich habe eine gute Nachricht, Sie kriegen sogar 250 oder so. Also wie gehst du das an? Weil das, die Gefahr ist ja, ihn irgendwie zu verlieren, wenn du zu hoch rangehst, ne? Und aber du willst auch keine
falsche Antwort haben. Auch unnötig zu viel Geld zu bezahlen, genau. Weil er eigentlich mit viel weniger
zufrieden ist. Was tust du? Was sagst du?
Du kannst dich da nur annähern durch solche Fragen, ja. Du kannst auch mal schauen, was im Grundbuch steht, ja. Was muss er eventuell noch an die Bank abdrücken, damit er überhaupt lastenfrei verkaufen kann? Kannst überlegen, ob du über diesen Weg an diese minimale Kaufpreiserwartung herankommst.
Also gar nicht im ersten Gespräch dann auch unbedingt über den Preis direkt sprechen? Oder
nein, es geht erstmal wirklich um den Beziehungsaufbau.
Ja. Ne? Ja.
Das ist nicht zwingend Inhalt des ersten Gesprächs?
Nein, noch nicht.
Also, okay. Also in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, da war das viermal Kaffee trinken, bis wir dann das erste Mal über den Preis gesprochen haben. Und da haben wir es dann über einen Gutachten gemacht, was dann einigermaßen auch funktioniert hat. Das war dann für uns noch im Rahmen mit dem Gutachten, weil das Haus auch wirklich Probleme hatte. Und dadurch war das noch okay. Im Nachhinein hätte ich so gemacht, was sagst du dazu? Da hätte ich zu der Frau wahrscheinlich gesagt, also ich sage Ihnen, das Objekt soll unsere Altersvorsorge werden, um dieses Haus hier in München. Ich möchte hier gut vermieten, ich möchte aber moderat vermieten, ich möchte nicht an dem Mietenpoker in München teilnehmen, so, ne? Weil das hatte ich auch schon rausgefunden, das ist ihr wichtig. Deshalb ist das so ungefähr die Miete, die ich ganz langfristig erzielen muss. Und daraus ergibt sich rückgerechnet, ich muss das ja alles finanzieren, ich habe ja das Geld nicht, ergibt sich rückgerechnet für mich der Preis, den ich Ihnen zahlen kann.
Genau.
Das wäre...
Das ist auch absolut okay. Also es ist oftmals auch sinnvoll, irgendwelche Meinungen von anderen dann zu nutzen. Zum Beispiel die Meinung der Bank, was in dieser Lage, ohne jetzt das quasi als die eigene Meinung schon zu deklarieren, sondern zu sagen, wenn wir gerade bei der Kaufpreisfindung sind, ja, gemeinsam, dann sind wir beide erstmal ratlos. Aber ich habe ja schon mal hier so ein ähnliches Objekt mal bei der Bank eingereicht. Die Bank hat da eher den und den Wert gesehen. Oder mein Freund hat hier ein paar Straßen weiter ein vergleichbares Objekt gekauft. Und da hat er das und das bezahlt. Und dann bringst du diese Referenzen einfach so mit ins Gespräch und schaust, was das für eine Reaktion auslöst. Man kann aber auch offen fragen, was würden Sie an meiner Stelle sagen, wenn Sie jetzt heute dieses Haus kaufen würden, was würden Sie denn für eine Rendite erwarten? Weil wir machen das ja alle aus, klar, Altersvorsorge, aber trotzdem brauchen wir irgendwo eine laufende Rendite. Was würden Sie sagen? Sind das 6%, 7%, 8%, 9%? Der perfekte Verkäufer wäre es derjenige, der sagen würde, nein, ich würde schon jetzt 8, 9% erwarten. Ja, wunderbar, weil 8, 9%, das sind dann 10, 11, 12 Jahresetto-Kaltmieten. Jetzt lassen Sie uns mal hier kurz mal rechnen. Sie sagen, wir haben hier 300 Quadratmeter. Sie vermieten jetzt hier momentan noch für 5. Ich sage Ihnen aber, wahrscheinlich sind hier auch 5,50 Euro oder 6 Euro möglich. Lassen Sie uns das mal hochrechnen. Das wären die und die Jahresetto-Kaltmiete. Und jetzt multiplizieren wir das mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, 10, 11, das wäre jetzt der Preis. Wenn Sie sagen, können wir uns da einig werden bei dem Preis.
Ja.
Das ist extrem clever, ist, ne? Weil die Tendenz, also wenn man das so macht, ist die Tendenz ja schon, dass man dann eher eine höhere Prozentzahl als eigene Erwartung äußert, was dann aber eigentlich den Kaufpreis gerade reduziert, was nicht jeder so präsent hat. Ne? Das ist sehr clever.
Und das jetzt haben wir Einfamilienhaus, das war jetzt gerade Mehrfamilienhaus, wo auch eine Rendite und auch dem Verkäufer bewusst ist, dass es um eine Rendite geht. Gibt es auch irgendwie so eine Möglichkeit für Eigentumswohnungen? Ich meine, das weiß man vorher unter Umständen.
Eigentumswohnung kann ja auch ein Vermietungsobjekt sein.
Ja, aber da ist vielleicht die Chance hoch, dass der Verkäufer noch nicht mal Bescheid weiß über Rendite, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Wenn das jetzt jemand ist, der selbst genutzt hat, das
aber stimmt. Aber ich rede jetzt auch gar nicht über die Preisfindung, sondern generell jetzt Eigentumswohnung kann man, also ich stelle mir das jetzt vor, wenn jetzt Leute im Telefonbuch einfach irgendwo anrufen und sagen, ich habe jetzt mal eine Woche Urlaub, ja, ich nehme mir jetzt mal Zeit und ich rufe mal 400 Leute an, ne? Weil bei jedem 50. kommt dann einer raus. Die wissen ja vorher, das ist ein Mehrfamilienhaus, das kriegen sie, das Krise sehen sie und dann könnte da eine Eigentumswohnung rausspringen oder das ganze Haus, je nachdem, wer der Eigentümer ist quasi.
Genau, aber wir gehen dann schon, wir stellen vorher die Frage, ob es sich um ein Volleigentum handelt oder um eine WEG. Weil die telefonische Akquise in einer WEG ist nicht so vielversprechend, weil du hast dann eben nicht, du hast dann zu viele Eigentümer, das heißt, du erreichst dann über Telefon, kommst du an nicht so viele Telefonnummern ran, ja. Das heißt, hier würde ich eher empfehlen, dass man von vornherein weiß, das Mehrfamilienhaus ist ein Volleigentum. Das heißt, da habe ich jetzt, ich sag mal, von 10 Mietern wird mir schon irgendeiner mal den Eigentümer nennen. Das heißt, ich brauche nur einen Anruf beim Eigentümer zu machen, um das ganze Haus zu kaufen, ja. Und 10 Leute könnten mir den Kontakt geben. Bei einem Haus, wo du dann von Anfang an feststellst, dass das eine WEG ist, dann machen wir dort keine telefonische Akquise mehr, sondern dann bietet sich an, auch ein Projekt, was wir auf der Liste haben, es laufen einfach zu viele Geschäftsmodelle für uns jetzt schon gut genug, dass wir einfach noch nicht alles machen. Ja. Aber das kommt auch noch bei uns, haben wir auch schon konkrete Pläne, dass wir dann eben solche Häuser auch nochmal explizit und gezielt mit Postwurfsendungen versorgen, ja, mit Flyern oder mit Angeboten.
Das ist vielleicht clever, weil was ja ein ganz beliebtes Vorgehen ist, ich kaufe eine Eigentumswohnung und dann schreibe ich alle anderen in derselben Eigentumsgemeinschaft an, dass ich kaufinteressiert bin an weiteren Wohnungen. Und das könnte ich ja so quasi machen über die Wurfsendung, ohne dass ich vorher in dem Objekt eine Wohnung habe.
Woher weißt du, ob es eine WEG ist? Oder?
Das muss man fragen.
Also weiß dann, das der Mieter typischerweise?
Wenn du ihm die Fragen anders stellst, etwas einfacher, ist das hier für alle Wohnungen der gleiche Eigentümer und der gleiche Vermieter? Oder ist hier jeder selbst Eigentümer seiner Wohnung? So kannst du dann dich herantasten.
Gibt es hier Leute, denen eine Wohnung selber gehört? So, das wäre quasi Ausschlusskriterium.
Genau.
Super.
Wo man aber darauf aufpassen muss, wenn man diese Frage so stellt, viele Mieter unterscheiden nicht zwischen Eigentümer und Hausverwaltung. Ja? Mhm. Das heißt, für die ist das alles der gleiche Ansprechpartner, die kennen gar nicht den Unterschied, ob das nur die Verwaltung oder der Eigentümer ist. Da muss man noch ein paar Fragen stellen, um das wirklich sicher zu klären.
Geil, ja, klar, macht Sinn.
Dann lass uns mal weitergehen in dem Prozess. Also jetzt habe ich entweder Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, was auch immer, an der Angel. Mhm. Jetzt habe ich eine Preisvorstellung mal, also bei dem Objekt übrigens, von dem ich gerade erzählt habe, da war es auch tatsächlich so, dass dann ein ganz toller Moment entstanden ist, als das Gutachten dann war, wo wir, wie gesagt, auch noch mit dem Wert ganz happy waren, dass dann die Verkäuferin sich selbst vorgerechnet hat, dass sie das Geld dann ja auf dem Konto bekommt, dann kann sie davon noch eine andere Eigentumswohnung kaufen und damit ist ja eigentlich ihre Rente für sie und ihren Bruder irgendwie vorgesorgt, so, ne? Mhm. Und da habe also ganz, ganz klares Signal rauszuhören, damit habe ich schon weiter, mit dem Betrag, das wäre ja mega, ne? Also die hatte das geerbt vor relativ kurzer Zeit und so, ne? Und dann war also, man hat das Gefühl, man ist auf einem Level mit dem Kaufpreis. So, und wie geht es von da jetzt weiter, wenn das ungefähr passiert ist, nehmen wir mal an, wie trägst du jetzt den Deal zum Notar? Möglichst so, dass du noch prüfen kannst und dass dabei nichts mehr passiert.
Nicht irgendjemand anders. Also die Zeit zu prüfen hast du trotzdem immer noch.
Ja.
Das ist die gleiche Zeitachse wie auch on market.
Ja.
Mit einem Makler.
Ja.
Du musst in 2-3 Tagen wieder Beauftragung des Notars, 2-3 Tage Entwurf, 14 Tage, 13 Tage oder 16 Tage bis zum gemeinsamen Termin.
Entschuldigung, da muss ich eins zurück. Schlägst du dann vor, sag, jetzt sind wir im Preis einig, soll ich mal einen Kaufvertragsentwurf erstellen lassen oder wie
genau, oder rufen Sie auch gerne den Notar an. Ich habe schon bei ihm ein paar Beurkundungen gemacht. Also bei privaten Verkäufern stapel ich natürlich deutlich tiefer. Das heißt, da erzähle ich nichts von Riesenunternehmen mit 50 Millionen Ankaufsvolumen im Jahr.
Warum?
Weil ich immer davon ausgehen muss, dass das den einen oder anderen Verkäufer verschrecken könnte, dass er sich da unterlegen fühlt.
Und das Gefühl hat, vielleicht werde ich über den Tisch gezogen, da sitzt mir gegenüber ein Profi, ich muss mir Unterstützung holen, damit mir nichts passiert.
Das heißt, da mache ich nicht so auf dicke Hose, wie vielleicht bei einem Makler, wo der auch damit was anfangen kann, dass ich ein Großimmobilieninvestor bin. Da mache ich wirklich auf eine Altersvorsorge und ich habe ein paar Häuser, sodass er zumindest weiß, dass ich weiß, wovon ich rede. Das betone ich auch immer, wenn wir uns jetzt hier einig werden, dann können Sie sich darauf verlassen. Ich rede nicht nur, sondern ich kann auch wirklich kaufen, ich kann es auch bezahlen. Finanzierung ist kein Problem, die Banken mögen die Häuser, die ich kaufe. Außerdem habe ich noch ausreichend Eigenkapital, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass es funktionieren wird. Und übrigens können Sie auch gerne hier bei dem Notar anrufen und dort den Entwurf beauftragen für dieses Geschäft und dann wird er Ihnen sagen, dass ich bei ihm kein Unbekannter bin.
Ja, im Zweifelsfall erklärst du, was ein Kaufvertragsentwurf überhaupt ist, wie der Prozess abläuft, also musst du unter Umständen auch tun, ne?
Genau.
Okay, und jetzt auf dem Weg, jetzt haben wir den Kaufvertragsentwurf, du musst jetzt ab und zu brauchst du ja den Verkäufer, um in die Prüfung zu gehen. des Deals.
Ja.
Genau, was läuft in den 2 Wochen zum Notar ab, so dass du, wie gesagt, prüfen kannst und machst du Checkanrufe, ob alles gut ist, sehen wir uns beim Notar oder
unbedingt,
wie?
Weil das ist ja das, was normalerweise der Makler macht, wenn ich einen Makler habe. Und hier muss ich ihn betreuen. Ja, also ich bin sein Betreuer und ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass es auch in diesen 3-4 Wochen noch ganz viel passieren kann. Es kann sein, dass er erstmal nach unserer Einigung, also quasi noch kurz vor Beauftragung des Notars, da spricht er plötzlich mit seiner Familie, mit seinen Kindern oder mit irgendwelchen Bekannten, die ihm das vielleicht versuchen auszureden, die auch ihn verunsichern, was die Kaufpreisfindung anbelangt. Das heißt, da melde ich mich auch nochmal 1, 2, 3 Tage später, ob alles in Ordnung ist, ob wir jetzt schon den Notar beauftragen können, weil das funktioniert ja so, dass bevor Sie überhaupt den Kaufvertrag unterschreiben, dann bekommen Sie ihn nach Hause zugeschickt, damit Sie sich in Ruhe durchlesen können, damit Sie mit Ihrem Anwalt sprechen können, damit Sie mit Ihrem Notar Ihres Vertrauens sprechen können. Sie wissen das ja, der Käufer darf immer den Notar bezahlen, deswegen habe ich ihn zwar meinen Notar gegeben, aber das sind meistens immer gleiche Kaufverträge. Da können Sie auch gerne nochmal zu Ihrem Notar gehen, dass er das mal prüft, ob alles in Ordnung ist. Also da halte ich den Kontakt, um sofort zu merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Wenn der Entwurf kommt und dann auch ein paar Tage nochmal vor der Beurkundung, ob alles in Ordnung ist, ob ich vielleicht den Verkäufer abholen soll auf dem Weg zum Notar, wenn er da irgendwie abgeholt werden möchte, biete ich sowas an.
Machen wir folgendes Szenario. Also ich bin der Verkäufer, ne? Und du machst deinen Checkanruf und dann sage ich, es geht um Mehrfamilienhaus und dann sage ich dir, ja, da hat sich jetzt, Sie wissen ja, bei mir sind ständig ja auch Makler und so, und jetzt hat sich einen auch Family Office und die haben ganz, ganz viel Geld und so und die machen da auch gar keine großen Renditeberechnungen, die wollen einfach nur und die zahlen mir 10% mehr. Es tut mir jetzt total leid, dass ich schon Zeit investiert habe, aber ich würde jetzt an die verkaufen.
Mhm. Dann rechne ich meinen Deal nochmal durch und besser nochmal nach, wenn es geht.
Mhm.
Wenn es nicht geht, dann steige ich aus. Die Frage ist nur, habe ich wirklich alles gegeben im Beziehungsaufbau? Ne? Also war ich ein sympathischer, ehrlich rüberkommender und auch ehrlicher Geschäftspartner, der fair war, der immer zuverlässig sein Wort gehalten hat, und überwiegt das Interesse des Verkäufers eben an so jemanden zu verkaufen, oder ist er eher finanziell orientiert, ja, und lässt sich da überreden? Also wir kaufen, würde ich sagen, das ist eine Phrase, tagtäglich, aber wir kaufen natürlich sehr häufig Häuser, obwohl wir nicht die Meistbietenden sind, weil wir viel, viel mehr noch zu bieten haben als den reinen Kaufpreis, ja. Über Makler dann oftmals eben die Zuverlässigkeit, die wir mit unserem Track Record nahelegen, aber auch in dem direkten Kontakt mit den Verkäufern, mit den Eigentümern, ganz oft zählt da wirklich die Persönlichkeit, die Sympathie, wieder das Nasengeschäft, ja. Das ist, entscheidet oft über den Erfolg und über den Misserfolg.
Mhm.
Ja, aber wenn es da wirklich ums Geld geht am Ende, wenn alle Stricke reißen, dann nochmal in sich gehen, nochmal kalkulieren, kann ich mit diesem Deal immer noch erfolgreich arbeiten, wenn ich da mitziehe.
Mhm.
Ja. Es ist aber noch etwas anderes, wenn jetzt ein konkretes Angebot vorliegt, das ist höher als dein Angebot, und dann muss er zwischen 2 Angeboten eventuell entscheiden, als wenn jetzt sich der Verkäufer von einem Makler dazu überreden lässt, einen Maklervertrag zu schließen und damit erst eine breite Vermarktung auszulösen. Also mit ganz viel Tourismus, mit ganz vielen Leuten, die besichtigen wollen, die den Hausfrieden stören, die man auch erstmal nur vor den Kopf gucken kann und nicht in den Kopf, ja, wie werden sie später reagieren.
Argumentierst schon, ja.
Ja, also da...
Schon jetzt schon keinen Bock mehr, einen Makler einzuschalten.
Ja. Okay, und dann, klar, beim Notar selbst passiert in aller Regel nichts mehr. Ne? Das, genau, da kann es wahrscheinlich keine Überraschung geben. Jetzt lass uns nochmal.
Was aber einen Punkt übersprungen, wie mache ich das mit den Unterlagen, mit der Due Diligence?
Ah ja, richtig. Ja?
Genau,
ja.
Ne? So. Ich lasse mir nach dem ersten persönlichen Treffen, nach der gemeinsamen Besichtigung des Objektes, lasse ich mir die Unterlagen einfach zuschicken, zukommen, oder ich hole sie nochmal ab, die einfach da sind, in einem Objektordner, ja, seit 20 Jahren, der im Regal steht, all das, was schon da ist, darum bitte ich und das lasse ich mir dann geben. Ja? Aber es ist oftmals nicht alles, was man so braucht und da gibt es wiederum keinen Makler, der das für dich besorgt und da muss man einfach mit einer Vollmacht fürs Bauakten, fürs Bauamt arbeiten und dann eben zum Bauamt laufen und dort sich noch das, was fehlt, eben besorgen. Ja, oder auch andere Auskünfte bei der Stadt, wie zum Beispiel Baulastenauskunft, Altlastenauskunft, Negativbescheinigung über Wohnungsbindung oder was auch immer. Ja, das heißt, wir Investoren müssen in der Lage sein, zu wissen, wo gibt es Unterlagen, wo gibt es Informationen, die wir brauchen, um unsere Due Diligence abzuschließen und am Ende fast keinen Unterschied zu haben in der Aktenlage gegenüber einem Deal von einem Makler.
Ist aber dem Verkäufer eben sehr einfach zu machen. Unterschreiben Sie bitte hier einfach nur, dass ich alles einholen kann, was ich jetzt brauche. Ich erspare Ihnen damit diese ganze Arbeit.
Ganz genau. Was aber extrem aufwendig ist. Wir haben das bei dem größeren Objekt, das ich gerade die ganze Zeit als Beispiel da genommen hatte im Kopf habe, da haben wir das dann auch gemacht. Das ist schon echt sehr, sehr viel mehr Arbeit. Deswegen kann man ja nochmal die Lanze brechen für den Makler, wenn man da gute Kontakte hat. Ist schon angenehm, wenn das jemand anders macht. Ne?
Richtig.
Weil den Verkäufer will ich auf jeden Fall nicht damit belasten.
Ne? Genau.
Jetzt würde ich gerne gleich einfach mal ein paar Ideen noch quasi abfragen, was du davon hältst, wie Zeitungsanzeigen oder so. Mhm. Vorher nochmal der Hinweis, du suchst noch Geschäftspartner für Regionen, die du aufmachst. Dein Geschäftsmodell ist, du bist rein Akquise, du und dein Unternehmen. Das ist eine Akquisemaschine. Die Geschäftspartner, du bist kein Makler oder Vermittler in dem Sinne, sondern du steigst mit in die Deals ein. Das heißt, du suchst de facto eigentlich Co-Investoren und die können sich bei dir melden, wenn sie Interesse haben, unter rudi@investors-united.de. Das ist deine E-Mail-Adresse. Aber eher wenn, also nicht eher, sondern es muss Eigenkapital und Bonität da sein, weil das ist der Deal. Du bringst den Deal und der Co-Investor Eigenkapital Bonität. Und es sollte ein bisschen systematisch um ein paar mehr Einheiten gehen als eine Wohnung.
Genau. Fix und Flip, Buy and Hold, aber einfach ein bisschen mehr Zahlen, ein bisschen mehr Volumen, als es einfach nur eine Wohnung.
Genau. NRW bist du schon groß, da hast du auch viele Partner genau. Schon. Und du baust jetzt eben neue Regionen auf. Genau.
Rhein-Main sind wir auch schon unterwegs. Ja. Aber da noch ein paar Plätze frei, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber ganz aktuell im Aufbau Hannover, 80 Kilometer Umkreis und Bremen-Oldenburg.
Ja. Cool. Was hast du davon schon ausgebildet? Was funktioniert? Zeitungsanzeigen.
Funktionieren absolut.
Hast du selber schalten?
Ja. Also ich habe gerade über zwei.
Was steht drauf?
Immobilie gesucht, also was für eine Immobilie, also entweder schreibst du rein Eigentumswohnung gesucht oder Mehrfamilienhaus gesucht, Einfamilienhaus gesucht.
Was kostet so eine Zeitungsanzeige?
Ach, das sind, also wir haben irgendwo ein Budget von wöchentlich von, ich sag mal, 4.000 Euro im Ruhrgebiet.
Wöchentlich?
Wöchentlich.
Eine Zeitungsanzeige.
Genau, ja.
Das ist schon viel. Ne?
Ja. Nun, man kriegt ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung, was er da macht.
Genau, ne? Aber es reicht nur ein Deal und du hast die Kohle wieder raus.
Ja, ein Mehrfamilienhaus-Deal, ja.
Genau.
Ja. Okay, Plakate aufhängen. Max hat das mal an so einem schönen Autobahnparkplatz, als gerade hier die Pandemiesituation losging, hat der Max gesagt, ich fahre die Akquise hoch und hat alles mit Plakaten vollgemacht.
Sehr gute Idee, finde ich auch. Habe ich auch auf meiner To-Do-Liste. Radiowerbung habe ich auf meiner To-Do-Liste. Werbung in Zeitschriften. Vor 3-4 Jahren habe ich mal im Flieger Werbung von unserem Spitzeninvestor aus Berlin gesehen, habe gesagt, das muss ich auch mal machen, aber da bin ich noch nicht so weit. Du kannst wirklich alles machen. Aber vielleicht, um so den Kreis zu schließen, wo komme ich her? Ich komme aus diesem Haustürgeschäft her. Ich komme aus dem Telefonmarketing her. Aber was ich damals auch gemacht habe, ist, wenn wir mal keine Lust hatten, die Häuser rauf und runter zu rennen, haben wir uns einfach irgendwo auf einen Aldi-Parkplatz gestellt und haben Leute so gepitcht. Mit dem Einkaufswagen am Auto, gerade am Einpacken.
kann nicht weg, hat die Tüten in der Hand.
Ja, genau, der kann nicht weg. Ja, du musst da erstmal stehen bleiben und zuhören. Ne? Und ich meine, das ist alles, lass uns mal in andere Länder schauen, nach Amerika, selbst hier in Polen. In allen Ländern wird viel mehr verkauft, viel mehr gepitcht als bei uns. Wenn du an einer Ampel in Warschau stehst, ist die ganze Ampel und die Leitplanke neben dir voll geklebt mit ich suche eine Wohnung, ich suche eine Wohnung. Geh in irgendein Mehrfamilienhaus in Warschau, guck dir mal die Briefkästen an, da sind überall Zettel mit irgendwelchen Kinderbildern, unsere Familie sucht eine Wohnung. Das heißt, wir sind hier in Deutschland wirklich noch sehr, sehr, sehr zurückgeblieben, was jetzt diesen knallharten Verkauf anbelangt. Ja?
Also ich habe in 15 Jahren als Mieter kein einziges Mal einen solchen Zettel im Briefkasten.
Ja, ich auch nicht.
Und keinen Anruf bekommen.
Ich wohne jetzt momentan noch in einer Wohnung das weiß natürlich derjenige, der normale Verteiler weiß jetzt nicht, ob das eine Mietwohnung ist oder eine Eigentumswohnung ist. Aber auch da, ich wohne in einer guten Lage. Normalerweise wäre das ein gutes
Objekt. Einmal die Woche müsstest du einen Anruf kriegen.
Ganz genau. Ne? Ja. Damit sage ich, wir haben noch viel mehr Potenzial und jeder, der sich traut, das zu machen, wovor alle anderen Angst haben. Ja. Und sich nicht trauen, hat absolut Vorteile. Und alles, was du machst, du wirst 90%, 95% Absagen hören, damit musst du klarkommen, da musst du eine dicke Haut aufbauen und du machst das, um an diese 5% zu kommen, die dich dann, die dir das Potenzial geben, wo du dann in das Gespräch kommst und so weiter.
Ich bin gespannt, wenn du die Region München aufmachst, wann bei mir der erste Zettel im Briefkasten liegt. Deswegen hast du ja auch noch keinen gehabt, weil der Rudi noch nicht in München
ist. Das wird noch dauern.
Ego ja auch noch woanders gewohnt, also auch in Stuttgart und Düsseldorf nicht.
Aber warum zum Beispiel nicht in ein Einkaufszentrum, warum nicht einfach diesen Promotion-Tisch kaufen, das eigene Gesicht drauf machen, als Makler oder als Investor, ich kaufe ihre Immobilien, Foto davon, ja. Und warum nicht einfach ein Glücksrad-Spiel machen da, um einfach nur mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, haben sie etwas zu verkaufen oder nicht.
Das ist krass, ich habe dir das im Vorgespräch gerade gesagt, das wäre für mich persönlich die Höchststrafe, weil es geht nicht weiter außerhalb meiner Komfortzone, als mit einem Glücksrad in einem Einkaufszentrum zu stehen.
Wirklich. Aber der Punkt ist, du musst es gar nicht selbst machen. Es geht ja, wir sprechen ja hier über...
Der Glücksradbesitzer kann ich mir wieder vorstellen, muss ich sagen.
Es geht ja hier wieder um das Thema Abgabe von solchen Aufgaben, ne? Delegieren, Partner finden, die Manpower haben, um das zu machen.
Oder für die das irgendwie vorstellbar und einfach ist, weil sie naturell haben, dass sie einfach gerne auf Menschen zugehen. Ne? Und
Marco, hätte,
hast du nicht vielleicht Lust auf das Glücksrad?
Ja, ich finde in der Tat, man muss dann aber schon einmal selbst durch, zumindest wenn man sagt, ich baue das Akquisesystem auf. Ne?
Nee, ich habe vollstes Vertrauen in dich.
Ja, in unserem Fall, ja, teilen wir uns gut auf, aber weil das muss man dann schon mal gespürt haben, quasi, wie das ist, ne? da zu stehen. Und ich finde das total spannend. Ich werde auch mit dem Glücksrad da. Ich würde da einfach stehen und würde gucken, was kann ich mit jedem einzelnen Menschen für eine persönliche Ebene aufbauen. Mal gucken, ne? Die einen werden mich echt scheiße finden und die anderen nicht. Ne? Aber muss man sich nicht zu schade sein. Also das ist halt der Punkt.
Vor allem, wenn du es einmal gemacht hast, dann kannst du auch etwas erwarten von deiner Aushilfskraft, die du einstellst, dass sie das für dich macht.
Ja.
Braucht diese Person dir nicht erzählen, dass es nicht funktioniert, wenn du es vorher selbst gemacht hast und dieses Zahlenspiel verstanden hast, das Gesetz der großen Zahlen.
Ich muss auch immer an denken, wir kaufen dein Auto.de oder so, ne? Da gibt es ja ein paar davon, die das sehr erfolgreich machen. Ich habe mal ein Motorrad verkauft bei mir vor ein paar Jahren, hatte auch einfach keinen Bock, wollte es dann loswerden, bin genau dann quasi da dran geraten an sowas, dann war schon klar, was passiert, der kommt jetzt angefahren, der hat mich noch im Preis gedrückt, der hat einen super Deal gemacht, aber ich hatte kein Heckmeck damit so, ne? Und das ist ja, warum soll das nicht für Immobilien in ein bisschen anderen, bisschen größeren Maßstab, natürlich ein bisschen professionellerer Ablauf noch, nicht auch funktionieren. Also das ist ja nur, dass man sich komisch damit fühlt, weil das irgendwie so mit Glücksrad oder mit wir kaufen ein Auto, dann wirkt das so ein bisschen plump. Das heißt aber nicht, dass ich da ein faires Geschäft für beide Seiten erzeugen kann über eine gute persönliche Bindung.
Ja, und wir kaufen ein Auto, macht Werbung im Fernsehen, klar, aber die machen auch ganz viel Werbung im Internet. Und warum das nicht eben, das machen ja auch ganz viele mittlerweile Online-Marketing für Immobilieninvestoren. Und das wird mit Sicherheit noch ganz, ganz lange gemacht. Und es wird so lange gemacht, solange es auch funktioniert. Und das funktioniert auch. Ja.
Vielen Dank, Rudi. Extrem spannend, über Off-Market mit dir zu sprechen. Wir nehmen jetzt noch ein Video auf zum Thema Zwangsversteigerung.
Da freue ich mich drauf.